Ich freue mich sehr, heute hier sprechen zu dürfen, aber ich muss Sie warnen. Ich bin das gleiche wie Sie, Intensivmediziner. Ich habe kein Deut mehr Ahnung von Sprache als irgendjemand sonst hier im Raum. Ich habe lediglich jetzt mal versucht, das Ganze zusammenzufassen. Wenn wir in ein Flugzeug steigen, dann gehen wir ja davon aus, dass die Crew ein Konzept für uns hat, und zwar für jede Situation, und dass dieses Konzept durchgeführt werden wird, egal wie die sich verstehen. So ähnlich geht es unseren Patienten. Der Vergleich von Intensivmedizin und Luftfahrt ist ja sehr populär, gefällt uns natürlich auch, aber wir wissen alle, dass der kritisch zu sehen ist, weil ganz viele Dinge eben einfach sich nicht ähneln. Als erstes, dass wir nicht so gut aussehen wie diese Leute im Flugzeug, zu keinem Zeitpunkt, weder am Anfang noch am Ende der Schicht. Und das Zweite, und das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt, ist, wir bleiben oben. Und damit ist eine wesentliche Voraussetzung des herrschaftsfreien Diskurs innerhalb des Flugzeugs, innerhalb der Crew, bereits nicht gegeben. Und auch nicht gegeben und für große Ungleichheit sorgt natürlich das, was der Patient bereits erlebt hat oder erlebt in dem Moment, wo er bei uns ist. Und ich möchte auf eine Arbeit von Rummel Young verweisen, die mich sehr beeindruckt hat. Die hat einfach mal zusammengeführt, aufgeführt, was für diese Patienten vorausgegangen ist, bis sie auf unserer Station gelandet sind und was dann passiert. Und diese Patienten haben im Zweifelsfall eine lebensbedrohliche Situation erlebt, haben ihre eigene Hilflosigkeit und ihren Kampf ums Überleben vielleicht irgendwo bewusst oder unbewusst abgespeichert. Ihre Machtlosigkeit, den Kontrollverlust, den Verlust von Freiheit, ihre eigene Verletzbarkeit. Und vielleicht, wie wir ja vorhin gesehen haben, bei diesen jungen Menschen, die an die ECMO gehen, ganz junge Menschen, die sich noch nie überhaupt mit dem Gedanken auseinandergesetzt haben. Und dann liegen sie bei uns und erleben den Verlust ihrer selbst. Denn nichts anderes ist es. Diese Dehumanisation ist sehr, sehr schwer zu übersetzen. Es ist so eine Art Entkörperung, die da, Entmenschlichung, die da passiert. Der Verlust der Würde, wir haben vorhin lange über Würde gesprochen und über Patientenwillen. Der Verlust der Würde, zumindest auf Intensivstationen, auf denen ich mich bewegt habe, beginnt viel früher. Der nackte Patient, der im Bett liegt, die Visite, die reinstürmt, keiner sagt Guten Morgen. Der Patient sitzt zum ersten Mal auf der Bettpfanne, auch darauf wird keine Rücksicht genommen. Das sind die echten Momente, wo Würde verloren geht. Die Privatsphäre natürlich, der Selbstwert und dann eben diese Entkörperung, weil Zeit, weil Raum, weil Beziehung überhaupt gar keine Rolle mehr spielt oder in völlig andere Verhältnisse gerutscht sind. Und wenn der Patient gut ist, dann schafft er es irgendwie da rauszukommen, sich selbst vielleicht als tapfer zu erleben, sich selbst neu zu verstehen, den Sinn des Lebens zu überdenken, einzuordnen, eine neue Kontrolle über sein neues Ich zu bekommen. Und dann hat er es geschafft. Er ist gewean von der ECMO. Er hat die neue Leber bekommen. Hat zwar 6 Wochen gedauert, bis er von der Intensiv runterkommt, aber er hat es geschafft. Wir waren gut. Und dieser Patient wird entlassen. Und wir sind zufrieden als Team, weil wir sagen, wir haben gute Arbeit gemacht. Und der Gedanke, wo er jetzt hingeht, den haben wir gar nicht so. Vielleicht ist es auch gut, dass wir ihn nicht haben. Denn häufig gehen diese Langzeitpatienten in ein Leben mit Abhängigkeit. Eins, auf das sie nicht wirklich vorbereitet waren. Und diese Menschen, auf die sie zugearbeitet haben, die wiederzusehen, sie motiviert hat, die sind alle noch da, die sind auch alle die gleichen. Aber er ist nicht mehr der gleiche. Er kann nämlich kaum den Löffel halten, geschweige denn sich die Haare kämmen oder die Zähne putzen. Und er hat Angst, weil er so lange von Monitoren und Menschen umgeben war und jetzt auf einmal ist da niemand mehr. Und manchmal ist er auch alleine zu Hause, weil die Familie schnell einkaufen geht. Sind neue Situationen und dafür schämt er sich. Misstrauen ist häufig ein Problem. Und die Aufgabe für unsere Patienten ist es, mit dieser Abhängigkeit lernen umzugehen, neues Vertrauen und eine neue Sicherheit aufzubauen. Das war jetzt ein schwerer Brocken zum Anfang, aber so viel zum Thema, wir sind alle ein Team. Nein, das sind wir nicht. Ich sollte über Sprache reden. Und Sprache beginnt nun mal mit dem Wort. Um es gleich zu sagen, ich bin nicht religiös, aber das Wort. Das war der erste Satz, den mir meine Kinder an den Kopf geworfen haben, als ich gesagt habe, ich muss über Sprache reden. Und dann habe ich gedacht, stimmt, das Wort hat also auch in der Menschheitsgeschichte eine sehr große Bedeutung. Und unsere internationalen Sedierungsleitlinien beachten und bedenken das seit nunmehr fast einem Jahrzehnt. Was sie nämlich fordern, ist, der wache Patient, der aktiv an seiner Genesung teilnimmt. Und was die Sedierung angeht, das wissen Sie alle, hat es eine große Entwicklung gegeben in den letzten 20 Jahren, von aufwachen lassen, atmen lassen, bis möglichst gar nicht in irgendeiner Form sedieren, bis zu dem Beweis, dass jede zu tiefe Sedierung dem Patienten nachhaltig schadet. Und es ist nicht mehr als logisch, dass angestrebt wird eben ein VAS von 0 bis minus 1. Das bedeutet, dass der Patient Sie anschaut, wenn Sie ihn ansprechen, und diese Aufmerksamkeit 10 Sekunden halten kann. Ich würde Sie jetzt bitten, mal kurz Ihrem Nachbarn in die Augen zu schauen. Nur schauen, nicht anfassen. Und das jetzt zu tun, nur damit Sie mein Gefühl dafür bekommen, wie lange 10 Sekunden tatsächlich sind. So, sind jetzt erst vorbei. Das also sind 10 Sekunden. Das ist eine relativ lange Zeit, die der Patient wach sein muss. Self-Rating Scores sind die Scores, die unsere Sedierungsleitlinien uns raten, und das ist nicht mehr als logisch, und vor allem im Zuge der Individualisierung, die wir ja alle versuchen anzustreben, macht das natürlich auch am meisten Sinn. Der NRS, den Sie kennen, der auch ganz gut als Score für die Angst sich eignet. Auch im ChemICU gibt es einen interaktiven Part, in dem der Patient, in dem Sprache von uns an den Patienten, vom Patienten im Erkennen der einzelnen Laute eine große Rolle spielt. Diesen Satz kennen Sie alle, der wird in jedem Seminar zitiert. Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenze meiner Welt. Wir sind also dabei, wir lassen den Patienten wach werden, wir geben ihm die Möglichkeit zu sprechen. Jetzt müssen wir darüber nachdenken, was denn die Welt ist, in der der Patient wieder aufwacht. Und die sieht ungefähr so aus. Und es ist egal, ob man links, rechts oder auf dem Rücken liegt. Man schaut irgendwo auf Stangen, die Tür sieht man nie und schon gar nicht die Menschen, die zu dieser Tür reinkommen und sich meistens nicht vorstellen, weil sie davon ausgehen, dass der Patient ja wohl wissen wird, wer sie sind. Ich habe mal damals für Heidelberg aufgeführt, wer so alles durch diese Zimmer läuft. Das ist eine unendlich große Menge an verschiedenen Berufsgruppen. Die Welt, in der der Patient jetzt ist, und in der er sich zurechtfinden soll, die müssen Sie ihm zeigen. Er muss reorientiert werden mit allen Möglichkeiten, die wir dafür haben. Die sind natürlich immer von Klinik zu Klinik verschieden. Und das hier möchte ich Ihnen einfach an die Hand geben. Das ist ein wunderbarer Artikel von Susanne Schneider, die 3 Monate auf der Intensivstation lag, getrennt durch ein Paravent von einem Nachbarpatienten, den sie nie gesehen hat. Es ist ein wunderbarer Artikel, der sehr eindrücklich schildert, wie das so ist, wenn man wach ist. Denn diese neuen Sedierungsleitlinien, die nehmen uns auch in eine andere Verantwortung. Reorientieren mit all dem, was der Patient kennt. Wir haben viel zu viel Angst. Espresso ist steril. Es ist egal, wo der reinfließt. Es wird nichts passieren, auch wenn der Ösophagus so weit offen ist. Wir müssen die Patienten viel mehr wieder an ihre alten Gewohnheiten, die sie von zu Hause haben, bringen, und das so schnell wie möglich. Und dazu gehört natürlich die Frühmobilisierung, aber eben auch so Dinge wie die persönlichen Sachen des Patienten. Was also kann Sprache in der Intensivstation? Nun, zum einen gibt die Sprache dem Patienten seine Persönlichkeit zurück und übrigens auch jedem Teammitglied. Deswegen sollten wir Sprache ermöglichen. Denn es geht genau um diesen Punkt. Wir behandeln keine Diagnosen. Die Patienten kommen zu uns, weil sie uns als Mensch vertrauen, weil sie als Mensch gesehen werden wollen und weil sie als Mensch wieder zurück in ihr Leben wollen. Sprache ermöglichen, das ist so ein Tablet, das wir in Heidelberg damals angeschafft haben für fremdsprachige Patienten, die eingeschleust werden. Ich war dem sehr skeptisch gegenüber, das klappt aber ganz gut. Also da wird dann auch erklärt, wie der PDK gelegt wird und so weiter. Ist natürlich nicht ideal, aber immerhin ist irgendeine Form der Kommunikation möglich. Auch an beatmeten Patienten gibt es ja eine relativ starke Intensivgemeinde in der Zwischenzeit, das Sprechventil am auch invasiv beatmeten Patienten um jeden Preis einfordert. Das ist ein schöner Übersichtsartikel, der nochmal genau zeigt, welcher Patient sich für welches Speaking-Device eignet. Zum Sprechventil auch dazu gehört natürlich das frühzeitige Schlucken, das frühzeitige Aufnehmen von Flüssigkeiten oder von Nahrung. die Familie im Kontext der Kommunikation ist ein nicht zu unterschätzender und unglaublich wichtiger Aspekt. Wir dürfen nie vergessen, dass wenn unser Patient, und Familie ist ja auch häufig ein ganz großer Streitpunkt innerhalb vom Team, die seien unmöglich und die seien so fordernd und überhaupt. Und Fakt ist, wenn der Patient unsere Station nicht verlässt, dann geht die Familie mit dem Gefühl, das sie hatte in der Zeit, in der sie bei uns waren, nach Hause. Und dieses Gefühl wird bleiben. Wir können uns überlegen, ob wir sie erziehen oder ob wir ihnen zur Seite stehen wollen. Gelernt haben sie die Situation nicht. Sie lernen sie on the spot, jetzt, wo der Angehörige auf der Intensivstation ist. Manche sind darin sehr, lernen sehr schnell und andere brauchen sehr lange, um sich mit dieser Situation anzufreunden. Aber ich glaube, sie ist Teil des Falles und wir sollten immer versuchen, eine, in Anführungszeichen, glückliche Familie zu haben. Familie als Partner, übrigens auch als Personalressource in Zeiten von doch ausgeprägtem Pflegemangel, zumindest bei uns in Deutschland. Das hier ist eine ganz schöne Umfrage zum Thema Familie von Bell, die kam letztes Jahr, die mal gefragt haben, ist gar nicht die Familie, es sind Patienten, es ist ein Familienangehörige von Intensivpatienten, die gefragt wurden, wie wohl sie sich damit fühlen, gewisse Fragen zu stellen, zum Beispiel über die Therapie oder die Nichttherapie. Und verglichen wurden diese Angehörigen von aktuellen Intensivpatienten mit Angehörigen von Intensivpatienten, die irgendwann mal auf der Intensivstation waren. Und es fällt natürlich sofort auf, dass rückblickend Patienten jetzt, Angehörige jetzt mehr fragen würden, als sie es tatsächlich in der Situation tun können. Was die Familie von uns möchte und was der Patient von uns möchte, ist wahrscheinlich in diesem Artikel der Schweden um Katharina Lindberg ganz gut zusammengefasst. Sie wollen im Grunde, dass es eine Acknowledged Dependence gibt. Der Patient ist von uns abhängig, die Familie ist von uns abhängig. Es sind keine freien Verhandlungspartner. Die werden immer das tun, was wir glauben, medizinisch sinnvoll ist. Wenn wir zu dem Patienten sagen, was wollen Sie denn oder was hätte er gewollt? Leben, ist doch klar. Natürlich, alle wollen, dass ihr Angehöriger lebt. Was sie möchten, ist, dass wir mit ihnen sprechen in einer Art und Weise, dass sie die Situation verstehen und auf sie vielleicht auch reagieren können. Der Patient möchte als Person erkannt werden, er möchte also quasi wahrgenommen werden, gefragt werden, gehört werden, möchte, dass man ihn respektiert als Person. Die Familie und der Patient möchten gerne teilnehmen, ermutigt werden und da ist eben diese Personalressource, die zum Tragen kommt. Die Familie kann viel tun mit dem Patienten. Die kann ihn passiv durchbewegen, die kann mit ihm kleine Übungen machen. All diese Dinge, für die häufig der Pflegeschlüssel gar nicht mehr reicht. Und wenn es wirklich gut läuft, dann werden wir zu Partnern. Dann treffen wir gemeinsam Entscheidungen. Und jeder hat den Eindruck, er hat an dieser Entscheidung tatsächlich teilgenommen und war Teil des Teams. Sprache ist eigentlich ein großes Abenteuer. Und Charles Taylor hat ein Buch rausgebracht, das wurde im Deutschlandfunk wahnsinnig überschwänglich besprochen, habe ich mir sofort gekauft. Ich habe 3 Seiten gelesen, habe gedacht, ich bin zu dumm für dieses Buch, ich verstehe nur jeden dritten Satz. Aber einen Satz habe ich verstanden, nämlich, dass in Sprache, im Dialog, sowas wie Mitfreude entsteht. Und das muss ja nicht immer nur Freude sein. Es kann ja auch Mitbetroffenheit sein, zum Beispiel, wenn es um die Intensivstation geht. Aber Sprache erschafft eine Welt. Und unsere Patienten, die Familie der Patienten und wir als Team, wir sind eine Welt in diesem Moment. Und deswegen, und Sprache ist da ein wesentlicher Teil davon. Wichtig, wenn wir unseren Patienten die Sprache wiedergeben, wäre eigentlich, dass wir schon eine Idee vom Patienten vor seinem Intensivaufenthalt hatten. Und das gilt für das elektive Setting. Und hier sind die Guidelines der ESA unbedingt zu nennen für die perioperative Prävention und Therapie von Delir, von postoperativem Delir. Und besonders an diesen Guidelines ist, dass sie endlich die Mauern runterreißt zwischen Normalstation und Intensivstation, dass sie viel früher das Ganze beginnen lässt. Das ist ja ein ganz großes Problem, dass die Kommunikation, Leute auf Normalstation sagen, oh, das war auf Intensiv. Das weiß ich auch nicht. Und die Intensivstation sagt, oh, das war sehr komplex, da können wir jetzt nicht drüber reden. Die Distanz zwischen diesen Stationen ist riesig. Alle tun so, als wäre die Intensivstation eine geschlossene Burg. Und das reißen diese Leitlinien runter. Und ich glaube, wenn wir mutig sind und wenn wir Visionäre sind, dann gehen wir noch weiter und siedeln das Ganze sogar im Hausarzt-Setting an. In anderen Worten, je früher wir den Patienten kennen, je früher der Patient, die Familie sich mit einem Setting wie einer Intensivstation, vielleicht auch einer notfallmäßigen Intensivstation auseinandergesetzt hat, desto leichter wird Sprache und Verständigung gelingen. Unser Patienten also zu kennen, so wie er vorher war. Medizin muss leiser werden. Das ist, glaube ich, auch eine Bedingung für erfolgreiche Sprache. Ich habe mal so einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Keine Ahnung, ob es funktioniert. So aus so einem ganz normalen... Geht's? Das sind ja so die üblichen Geräusche. Und da passiert ja gar nichts. Das ist ja nur der Patient, der in seinem Bett liegt und das 24 Stunden am Tag über sich ergehen lassen muss. Sprache und Konflikt ist, glaube ich, ein anderer wesentlicher Punkt. Ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, die Stimmung in Deutschland ist schlecht. Wir haben ein paar substanzielle Probleme, deren Lösung ich noch nicht so ganz sehe. Und das ist leider die Einstellung von vielen und das ist dann noch die gute, weil sie wenigstens halbwegs zynisch ist. Konflikte hat es natürlich immer schon gegeben zwischen Alt und Jung, zwischen Arzt und Pflege, Team Patient, Team Familie, Team Versorgung, Intensiv Normalstation, Intensiv Konsiliarärzte. Alle streiten sich für ihr Leben gern. Man fragt sich, wo sie diese Energie hernehmen. Und Azoulay hat das mal zusammengefasst. Er hat eine wunderbare Studie gemacht, die Konfliktus-Studie. Und was er gefunden hat als Hauptpunkte, in denen es um die es in diesen Konflikten geht, dass es nichts Überraschendes ist, das ist natürlich persönliche Animositäten, Mistrust, Communication Gaps, No Regular Staff Meetings und ähnliches. Manches davon sind wir vielleicht in der Zwischenzeit angegangen, aber bei Weitem nicht alles. Und dann sind die Kliniken schlau, weil die wollen natürlich, dass alle funktionieren und dann schicken sie zumindest ihre Leitungen alle in Kommunikationskurse. Und die kommen dann wieder und sagen, ja, Schulz von Thun oder Konrad Lorenz. Ja, Konrad Lorenz hat besonders gut kommuniziert, vor allem mit Enten. Oder sie werden tatsächlich ein bisschen intellektueller und führen dann auch schon mal Habermas an. Aber mal ganz ehrlich, ich kann mit diesen, und das ist meine persönliche Meinung, mit diesen ganzen Kommunikationsmodellen verdammt wenig anfangen. Ich glaube tatsächlich, dass Kommunikation auf einer anderen Ebene stattfindet. Die Ebene gefällt mir schon viel besser. Es gibt in Amerika eine ganze Bewegung, die heißt What Matters to You. Die Frage ist also nicht What's the matter, sondern What Matters to You. Und diese Frage den Teamkollegen und den Patienten zu stellen, einfach nur einmal am Tag, bringt alles auf eine völlig andere Ebene. Nämlich, dass der andere gesehen und in seinem Befinden, in seinen Wünschen, in seinen Hoffnungen respektiert wird. Trotzdem möchte ich Ihnen diesen Artikel von Azoulay nicht vorenthalten. Das sind die Zusammenfassung seiner Ratschläge, wie man die Partnership mit der Familie feintunen kann. Ich glaube, dass das wichtig ist. Wichtig ist eine stabile Pflege-Arzt-Beziehung natürlich. Dazu gehören regular Debriefings jeden Tag, dass man darüber spricht, was wir vorhin gesagt haben, was ist unser Therapieziel? Liegen wir noch in irgendeinem Zeitrahmen, der diese Hoffnung realistisch sein lässt? Natürlich die Entscheidungen, die gemeinsam getroffen werden müssen. Wir informieren viel zu viel und kommunizieren nicht. Wir fragen viel zu wenig die Familien, den Patienten, was haben sie verstanden? Wie geht es ihnen damit? Und, sondern wir informieren sie. Wir sagen, ja, das war jetzt ein T3N1M0-Tumor. Und verlassen das Zimmer und sagen und schreiben in die Kurve, mit Patienten geredet. Aber das reicht nicht. Die Intensivstationen gehen Gott sei Dank auf in ihren Besuchszeiten. Und Azoulay schlägt zum Beispiel ein formales Meeting bei jeder Familie am dritten Tag vor. Das macht wahrscheinlich Sinn, am dritten Tag sich hinzusetzen. Da ist der Patient ja dann eben doch offensichtlich zu einem Intensivpatienten geworden, der auch bleibt, sich dann hinzusetzen und einfach mal eine Stunde zu investieren, mit dieser Familie zu sprechen. Ich habe es gesagt, in Deutschland ist die Situation alles andere als sonnig, was noch intensivere Bemühungen um Patienten und deren Wohl angeht. Und die Belastung auch auf Arztseite wird, steigt deutlich an. Aber ich glaube, dass das keine Entschuldigung sein kann, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir sind unseren Patienten und unserem Team und in Deutschland unserem schwindenden Team umso mehr verpflichtet, eine überlegte, konzentrierte und ehrliche Kommunikation im Alltag reinzubringen. Vielen Dank.